Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sonja Doniat. Sonja ist Sopranistin und Dozentin am Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz. Sie tritt in verschiedenen Opernproduktionen auf und verkörpert sowohl witzige als auch tragische Rollen. Zudem gibt sie mit ihrer Pianistin Liederabende. Im Backstage-Podcast gibt Sonja einen Einblick in die schönen und schwierigen Seiten der Opernwelt. Wir sprechen darüber, wie man ohne schlechtes Gewissen Pause machen kann, über bunte Kostüme und Vorsingstress, freie Arbeit versus Festanstellung, Dialekte und Schildkröten. Sonja!
Hallo!
Voll schön, dass du hier bist. Ich bin sehr gespannt, dich kennenzulernen.
Ja, ebenso. Dankeschön. Danke für die Einladung.
Bist du aus einer musikalischen Familie? War Musik ein großes Thema bei dir in der Kindheit?
Ich komme aus einer musikalischen Familie, aber nicht aus einer Musikerfamilie. Mhm. Genau, also ich komme nicht so aus dem typischen Musikerfamilie, ne, wo die Mutter Klavier spielt, der Vater dirigiert oder irgendwie so.
Ja, ja.
Nee, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da gab es einfach einen unfassbar guten Kinderchor. Mhm. Und meine zwei älteren Schwestern waren da schon drin und ich war, glaube ich, 3 oder 4. Und habe gesagt, ich will da auch hin. Ich will singen. Und dann durfte ich da auch teilnehmen endlich. Genau. Und zu Hause haben wir immer viel gesungen. Mein Vater spielt Gitarre. Also so, ne, einfach so für zu Hause. Mhm. Und da sind wir fröhlich mit dem Hund um den Tisch gerannt. Damals noch so ein Fliesentisch, wie man ihn kennt.
Mit dem Hund, der hat auch noch mitgesungen, ja?
Ja, unbedingt, okay. Ja, ja. Also ja, so, bei uns wurde viel gesungen, weil wir alle, also ja. Ich habe 3 Geschwister, dann auch mein kleiner Bruder noch. Wir waren alle im Kinderchor und haben daheim fröhlich getrellert. Genau, also eher so, ja.
Bist du jetzt auch die Einzige, die dann das beruflich eingegangen ist mit der Musik oder gibt es dann jetzt noch mehr? Wenn du sagst, du hast auch 2 Schwestern, die gesungen haben.
Das ist erblich bedingt. Also meine älteste Schwester ist Lehrerin für Musik und Bio an der Realschule oder IGS heißt es jetzt heute. Meine zweitältere Schwester, die hat auch Gesang studiert in der Schweiz, arbeitet jetzt aber in der Grundschule. Genau, ich bin dann voll eingestiegen.
Ja.
Genau, und mein jüngerer Bruder studiert was anderes, aber der singt trotzdem immer mal wieder. Mhm. Ja.
Das ist immer Thema in der Familie. Ist ja echt voll schön, ne? Also ich finde, das klingt immer so schön, dass man dann irgendwie was so Gemeinsames auch in der Familie hat, so was man gemeinsam machen kann.
Das stimmt, wobei es jetzt nicht so ist, dass wir heimkommen und singen irgendwie 3-stimmige Lieder oder sowas. Das kann man sich ja auch vorstellen. Das war früher im Chor schon eher so, gerade als wir noch in verschiedenen Stimmgruppen auch saßen, so als Kinder. Aber jetzt, gut, da sind noch Neffen und Nichten da und da ist immer Halligalli und das ist laut.
Ja, da muss man dann nicht noch singen, ja.
Ja,
genau.
Ja, gut, wobei die führen das ja weiter.
Mhm. Du hast dann Musikwissenschaft und Italienisch erstmal studiert, ne?
Genau.
Oder unter anderem, was hast du noch studiert?
Also mein Weg war so, ich bin nach dem Abi nach Italien gegangen, habe Au-pair gemacht und ich wollte immer Gesang studieren, Gesangspädagogik. Ehrlich gesagt wusste ich damals noch gar nicht so genau, was das alles heißt. Was bedeutet es, Gesangspädagogik zu studieren? Was bedeutet es, Gesang zu studieren? Ich weiß gar nicht, ob ich da schon großartig viele Opern gesehen habe mit 18, 19. Mhm. Und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen wieder her, oh Gott. heute habe ich das Gefühl, man kriegt da irgendwie auch viel mehr Infos über Instagram, auch was das Studium angeht und so. Damals bin ich da so, ja, ich will singen, ich habe gerne mit Menschen zu tun, ich werde Gesangslehrerin und war auch der festen Überzeugung, das klappt schon so alles. Und bei uns gab es genau eine Gesangslehrerin. So in der großen Stadt dann, in der größeren Stadt, in Pirmasens. Und zu der bin ich auch hin, die hat mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Ich wusste aber überhaupt nicht, was da auf mich zukommt und bin da so, ne, frisch vom Dorf dahin und dachte, ja, ich will das ja machen, ich kann ja sehen, das wird schon. Wurde dann halt nicht. Und dann dachte ich, ja, was machst du denn jetzt? dass man da Professoren vorsingen sollte vorher oder sich mal zeigen. Es war mir alles neu. Gut, und dann dachte ich, ja, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich irgendwie bei Musikwissenschaft und Italienisch gelandet. Das war auch okay, aber halt nur okay. Ich kann nicht so lange still sitzen, also jetzt sowas Forschungsgebiet, das wäre halt gar nichts für mich. Für mich war schon eine Vorlesung mit anschließendem Proseminar war schon so das Höchste. Dann wurde ich schon irgendwie so unruhig und dachte, okay, jetzt könnten wir irgendwie was machen. und dann habe ich mich, ich glaube, als ich im 5. Semester war, mal so ein bisschen umgehorcht, was es alles so gibt und habe dann eben gesehen, am Konservatorium in Mainz, da gibt es Gesangspädagogik und elementare Musikpädagogik und ich mag Kinder ganz gern. Und dann habe ich gedacht, ach, machst du doch das. Und da habe ich da mal so ein bisschen reingeschnuppert, habe da vorgesungen und dann hat das geklappt.
Cool.
Genau.
Und das war dann auch mehr praktisch? Also musstest du da nicht so viel stillsitzen?
Nee. Nee, das ist ja super praktisch. Also ganz, ganz viel. Das Glück am Konservatorium ist, wir haben eine Musikschulabteilung und eine Studienabteilung unter einem Dach. Das heißt, ab Stunde 1 saßen wir auch in Kindergruppen drin und haben mitunterrichtet. Ich hatte ganz viele Praktikumsschüler. Okay. Also da war viel machen, ja. Und ich konnte mir ja Musikgeschichte und das alles anerkennen lassen. Das heißt, da musste ich noch nicht nochmal durch und nicht nochmal still sitzen.
Und wie kamst du dann Richtung Oper?
Ich habe dann ab der Zwischenprüfung, glaube ich, auch gesagt, ich mache Konzertgesang dazu. Mhm. Das geht dann einfach nur länger. Sage ich jetzt mal. Ne? Das Studium ist einfach nur länger. Und man hat ja im Unterricht auch Arien, Konzertarien, Opernarien und so, genau. Und meine erste Oper war so eine Studentenproduktion. Na gut, Studentenproduktion klingt falsch. Es war eine Produktion am Theater Koblenz mit Studierenden. Also das war so ein gemischtes Orchester, teilweise vom Theater, teilweise waren Studierende drin und die Sänger, Gesangsensemble, waren nur Studenten tatsächlich. Und da habe ich vorgesungen und es hat geklappt. Genau, und da war so meine erste Erfahrung
auf
der Opern.
Ja. Ja. Was magst du an Oper? Was ist das, was dich da so catcht irgendwie?
Also ich habe gerade letztens nochmal so drüber nachgedacht, warum bin ich zum Beispiel bei Liederabenden viel angespannter?
Aha.
Mhm. Da stehst du vorne, ne? Und gut, das ist ein anderes Ding nochmal, müsste man sich mal drüber Gedanken machen, ob das noch aktuell ist, wie so ein Liederabend abläuft. Aber ich merke, bei der Oper ist mir das scheißegal, wer da sitzt. Also es ist toll, wenn da Leute sitzen, aber ich singe, viele Leute sagen, man singt fürs Publikum und so. Und ich habe gemerkt, ich singe nicht fürs Publikum. Das ist schön, wenn die da sind. Ich beziehe die auch gern mit ein, aber ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Ich singe tatsächlich für mich. Ich gehe auch total gern üben.
Das ist schön, ja.
Mir hat Corona auch, natürlich haben mir Konzerte gefehlt und so, aber ich hatte da Zeit zu singen und zu üben für mich und das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, weil mir das auch gereicht hat. Also zumindest für eine Zeit. Und bei der Oper selbst, na, ich schlüpfe gern in Rollen, ich verkleide mich gern. Ich mache ja auch ein Fasnacht hier in Mainz. Ne? Ich liebe es, mich zu schminken, in irgendwas zu verwandeln und so. Das mag ich total gern.
Es gibt auch tolle Fotos auf deiner Webseite, wo man mal so einen Einblick in so ein paar Kostüme auch kriegt. Und du siehst in jedem Bild, siehst du völlig anders aus. Das ist total abgefahren.
Ja,
ich kann fast schon so ein Suchspiel machen. Das ist die Sonja, wo ist sie hier? Das ist echt, echt beeindruckend. Ja, das sieht sehr, sehr toll aus.
Danke.
Was ist wiederum vielleicht auch ein bisschen schwierig oder anstrengend? Ich weiß ja auch von anderen Gästen, die ich schon in meinem Podcast hatte, dass gerade Oper oder auch die Klassikszene sehr eingestaubt ist, noch sehr so alte Rollenbilder hat und sehr viele Klischees und so. Geht's dir da auch so oder empfindest du es doch als sehr modern? Ach so, okay.
Total. Also nicht alles, ne? Nicht alles. Also das ist jetzt schwierig, über einen Kamm zu scheren, aber gerade, was ich angesprochen habe, Liederabende. Dann gibt es diese unausgesprochenen Regeln, wann darf ich klatschen, wann nicht, was habe ich anzuziehen, nach welchem Satz zuckt der Nebenmann und wird böse angeguckt, weil er jetzt irgendwie gerade seiner Freude mal Ausdruck verleihen wollte. Oh, das nervt mich so total und ich finde es als Sängerin oben oder vorne stehend einen Liederabend zu geben und es ist diese Stille, nachdem man sowas abgelassen hat wie, keine Ahnung, Gretchen am Spinnrad oder Erlkönig oder so ein Stück, das abgeht. Und dann ist so eine Ruhe und die ist nicht, weil boah, sondern die ist, weil, oh Gott, jetzt nicht husten, nicht in Papier rascheln.
Ach, und so. Wie anstrengend.
Total. Und ich finde das als Sängerin vorne super anstrengend.
Ja.
Und das ist was, das würde ich gern irgendwie mal anders machen.
Mhm.
Ja. Und an der Oper selbst, naja, ich bin ja nicht irgendwo fest. Ich habe es auch nicht so richtig jemals versucht. Und das hat, glaube ich, auch den Grund, da sind einfach viele Dinge, die mir nicht so passen. Mhm. Angefangen bei der Selbstbestimmung. Ich will nicht, dass jemand meinen Tagesablauf so krass bestimmt und so über meine Zeit verfügt in so einer super strengen Struktur.
Wäre das so, wenn man fest angestellt ist an einem Opernhaus, dass man dann immer auf der Matte stehen muss? So.
Du hast Residenzpflicht, dann heißt es ja, in der Zeit darfst du nicht, dann willst du den Tag frei, weil deine Schwester heiratet oder irgendwas, ne, beantragst Urlaub, es wird nicht stattgegeben, weil wir brauchen dich da oder die Vertretung wird jetzt nicht akzeptiert oder so. Oder Das ist irgendwie, nee, das ist nicht so meins. Wobei ich...
Und das heißt, du... Ja, Entschuldigung, mir erzähl weiter.
Die Oper selbst, also das Tun und Machen, ich liebe das. Ich könnte es den ganzen Tag machen und merke da überhaupt nicht, dass ich arbeite. Natürlich ist es anstrengend, gar keine Frage, ne? Also, das ist anstrengend, aber ja, da habe ich einfach Bock drauf. Allerdings, alles Gute ist nie beisammen und so ist es eben auch hier. Da hängt halt noch ein Rattenschwanz dran und mit dem muss man auch klarkommen und auch klarkommen wollen.
Das heißt, du bist jetzt freischaffend sozusagen. Du wirst für einzelne Produktionen gebucht oder so.
Also bei mir ist es so, ich habe seit Corona, ich glaube seit Juni ist das jetzt, sind jetzt fast 3 Jahre, bin ich festangestellt am Konservatorium in Mainz. Unterrichte da Kindergruppen, Gesangsschüler und jetzt auch Studierende. Und den Rest singe ich, wo man mich bucht.
Ja, das meine ich, ne? Also da kann man dich dann quasi buchen für eine Produktion.
Man kann mich buchen, genau. Also nochmal laut, man kann mich buchen.
Genau. Ja. Das heißt, du reist auch gar nicht so viel für deine Auftritte? So bist du immer so im selben Raum dann zu sehen oder bist du auch viel unterwegs?
Ich bin schon viel im Rhein-Main-Gebiet unterwegs und eben in der Pfalz, da komme ich her. Ich kann es dir jetzt gerade gar nicht so genau sagen, weil nach Corona ist alles irgendwie noch komisch.
Ist also immer noch nicht so ganz wieder so wie vorher, ne?
Nee. Also vor Corona war ich viel auch mal im Ausland unterwegs. Ich war mal in Israel, war ich zweimal in Israel, genau. Ich war auch mal in Belgien oder Italien und Frankreich und sowas. Jetzt nicht ne, für die super großen, riesigen Sachen, aber immerhin, ich war unterwegs und habe mich da habe ich auch echt Lust zu. Also der Lifestyle von so Konzertsängerin, das passt mehr zu mir. Das mag ich tatsächlich mehr. So dieses am Wochenende weg sein, jetzt bist du mal hier in der Stadt. Das hat mir während Corona doch gefehlt, dass so ein bisschen rauskommen. Aber so grob gesagt, Rhein-Main-Gebiet, ja.
Da ja, bin ich okay.
Jetzt so, genau.
Ich hatte auf deinem Instagram-Kanal irgendwo gelesen, der würde ich übrigens sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich finde es wahnsinnig schön, wie du das gestaltest. Das ist so humorvoll und so kreativ. Ja, also du kommst da irgendwie auf Sachen, diese Videos zusammenzuschneiden. Da hätte ich irgendwie gar keine Zeit oder Muße für. Ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Und es ist so eine schöne Mischung aus sehr viel Humor, aber eben auch sehr nachdenklich oder zum Nachdenken anregend.
Danke.
Und da hattest du mal geschrieben, dass es halt auch Vorurteile gibt gegen das Operngenre und dass sobald man sagt, man ist Opernsängerin, dann haben die Leute so ein Bild vor sich und man darf dann auch nichts anderes mehr singen. Wenn man darf dann keinen Popsong mehr singen, man ist dann so eingeengt. So.
Und das Krasse ist ja, das gibt's nicht nur, ich sag mal, die klassische Operndiva, das gibt's ja tatsächlich auch in der Klassik nochmal unterteilt. Dann hast du Leute, die alte Musik machen. Ich sage jetzt mal so ein typisches Vorurteil, die laufen in Filzpantoffel rum und sind so ein bisschen grün esoterisch. Sag ich jetzt mal so ganz blöd, dann hast du die große Operndiva, die nur italienische Opern singt und nur das ist die wahre Technik oder deine Konzertsängerin, da hat es nicht für Oper gereicht oder so. Oder ach, du singst nur im Chor. Also das ist ganz, ganz krass und so schade, weil es so Quatsch ist irgendwie, ne?
Ja, da ist gleich so eine Wertung drin, die ja eigentlich, also woher kommt das?
Naja, also ein sehr großes Musikfestival im Rhein-Main-Gebiet, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wer sich auskennt, weiß ja, hat mal eine Sopranistin nicht mehr engagiert, weil sie dann eine halbe feste Stelle im Opernchor Bayern hatte. Und als Chorsängerin ist man ja keine gefragte Solistin mehr. Und dann wurde die nicht mehr gebucht. Ich glaube nicht, dass diese Frau schlechter gesungen hat als zuvor.
Ja, kein Wunder, dass du dann sagst, du willst da nicht so hundertprozentig rein und willst lieber versuchen, dein eigenes Ding zu machen, weil das finde ich dann, also kann ich sehr gut nachvollziehen, da hätte ich auch keinen Bock drauf, ja.
Also verstehe mich nicht falsch, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, Frau Dolet, wie wollten Sie jetzt mal fragen, singen Sie die nächste Spielzeit an der Scala oder der Metropolitan Opera? Ich würde nicht Nein sagen, bin ich ganz ehrlich, ne?
Aber ja, klar.
Ich merke schon, ich nehme diese ganze Vorsingstress, was es letztendlich ist, nicht auf mich, um das, was ich jetzt habe und auch diese Freiheiten und auch finanziellen Freiheiten, das darf man ja nicht vergessen,
ja,
auf mich, um dann vielleicht eine Spielzeit irgendwo zu sein und danach das Ganze wieder machen zu müssen, um von vorne
richtig
zu
machen. Richtig, ja, ja. Ja, das ist ja am Theater auch nicht anders. Also beim Schauspiel meine ich, wenn du irgendwo angestellt sein möchtest, du bist das für maximal 2 Jahre und dann stehst du wieder komplett ohne irgendwas da. Musst halt zwischendurch schon mal versuchen, dich irgendwo anders zu bewerben, ziehst du wieder um in eine andere Stadt.
Ja.
Das war auch immer was, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ist nicht meins. Ja.
Ja. Ja.
Gibt es typische Rollen, für die du gebucht wirst? Oder gibt es auch Rollen, die du einfach besonders gerne spielst und deswegen vielleicht auch häufiger spielst? Oder bist du da sehr wandlungsfähig?
Ich frage mal zurück, hast du eine Rolle oder eine Richtung, in die du denkst, das passt zu mir? Da würde ich sofort die Sonja buchen.
Ich kenne dich jetzt halt leider nicht so gut, deswegen weiß ich das nicht so richtig. Also das könnte ich jetzt nicht einschätzen. Ich weiß es nur von mir selber, dass ich bestimmte Typen spielen kann und bestimmte nicht.
Ja, also vielleicht, weil du jetzt auch so über mein Instagram-Profil gesprochen hast und so. Also ich ziehe es mal andersrum auf. Ich habe bis vor, wann war das, 2018 oder 19, nie eine Operette oder Komödie oder eine lustige Rolle gespielt auf der Bühne.
Was?
Siehst du?
Okay, und das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, okay.
Weil vom Stimmfach, ich eher immer, die war gerade in der Hochschule dann, da hat man ja nicht so die super, super großen Stimmen oder noch nicht. Und da war ich eben eine der größeren Stimmen und habe dann eben auch die größeren Partien gesungen, ne, mit den schwereren Stimmen. Und die sind meistens halt die betrogenen Ehefrauen, die sterben und vor sich hin leiden. Ich mache das auch total gern tatsächlich. Ich finde es auch ein bisschen Therapie. Und ich mache das total gerne. Und habe dann, wurde ich angefragt, die Adele in Der Fledermaus zu spielen. Ich dachte erst so, so viele Koloraturen, Höhe habe ich ganz super gern gesungen. Und dann dachte ich, ja, und so Komödie, wie ist man denn witzig? Dachte ich, hä, wie mache ich das denn? Da kam ich mir total blöd vor am Anfang der Probe und dachte, kann ich witzig sein irgendwie? Und also ich glaube, ich habe schon so eine Art Humor privat, aber ich habe mir das erst nicht zugetraut, auf der Bühne zu zeigen und rauszulassen. Und habe dann aber, glaube ich, so in der zweiten Woche hat es Klick gemacht und ich habe gedacht, ach, scheiß doch drauf, ist doch egal. Und habe da so Spaß dran empfunden.
Ja, schön.
Ich hatte da richtig Bock drauf. Und ob man mich jetzt wirklich, also bucht, das ist ja bei der Oper immer so eine Sache zwischen, wie klingt die Stimme, wie ist der Charakter. Ich kann einfach sagen, ich singe jetzt alle lustigen Rollen, wenn die Stimme da gar nicht so passt. Aber ich merke, ich mache beides total gern. Und eben auch mal nach 2 Operetten auch wieder was ganz Trauriges und eine leidende Seele zu spielen. Das ist einfach schön, ja.
Auch sehr schönes Thema fand ich, auch habe ich auch bei Instagram entdeckt, ja, ich habe dich ein bisschen gestalkt, dass du versuchen möchtest, ohne schlechtes Gewissen auch mal eine Pause zu machen. Auch ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Und auch gerade in dem Job, den du hast und in der Kunst und in der freischaffenden Kunst, sich da selber zu sagen, ich habe jetzt frei, ist manchmal wahnsinnig schwierig.
Total. Und ich glaube, wir hatten das alle schon, dass es sich gerecht hat, wenn man die Pause nicht nimmt.
Ja.
Und das wird dann potenziert und dann hat man es dreimal so schlimm. Das hatten wir alle schon, aber trotzdem fällt es mir schwer, auch wenn ich das im Kopf weiß, fällt es mir schwer, mich da jetzt auf die Couch zu legen oder keine Ahnung was zu machen und mich einfach nur auszuruhen. Weil ich dann immer denke, ah, du könntest jetzt zumindest mal die Spülmaschine ausräumen. Du könntest jetzt zumindest noch eine Arie schnell nochmal reinziehen oder irgendwie Wäsche machen. Also so richtig gar nichts machen. So, das fällt mir tatsächlich schwer, weil ich immer denke, ich habe zum Beispiel Freitag meinen unterrichtsfreien Tag. Ja. Also manchmal, stimmt jetzt auch nicht immer, da lege ich dann sowas wie wir jetzt hier haben, ne, solche Sachen, oder gehe selbst zum Unterricht, zur Korrepetition, arbeite mit meiner Lehrerin oder meiner Pianistin zusammen oder mach mal ein paar Privatschüler oder sowas, ne? Oder habe einfach mal frei. Aber wenn ich dann frei habe und habe auch am Wochenende nichts, dann denke ich, oh Gott, Sonja, bist du faul. Du hattest jetzt ja nur eine 4-Tage-Woche. Jetzt hast du 3 Tage frei. Da könntest du ja das und das machen. Ist total bescheuert und gestört, das weiß ich. Weil wie viele Wochen arbeite ich ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag durch und fange dann wieder von vorne an. Das weiß ich und trotzdem ist es nicht ganz einfach. Ja.
Ja, bin ich voll bei dir. Ist bei mir ganz genauso. Und vor allem, finde ich, kommt dann auch noch so dazu, bei mir zumindest, dass ich dann mir selber sage, das ist ja keine Arbeit, wenn ich jetzt noch eine Mail schreibe, wenn ich jetzt noch was für den Podcast mache, wenn ich jetzt noch ein Bild poste, wenn ich, ne, so, oder die Spülmaschine ausräumen, das macht man halt so. Das ist aber alles Arbeit und ist was anderes, als wenn ich mich mit einem Buch aufs Sofa setze.
Total. So. Und wie oft sitze ich abends auch noch und mache noch was auf Instagram? Das mache ich total gerne, da zwingt mich auch keine Sau zu. Das mache ich ja einfach, weil ich Bock drauf habe irgendwie, ja. Aber trotzdem gehört es ja doch irgendwie auch dazu. Es ist ja letztendlich irgendwie auch Werbung für mich und ich zeige mich dadurch, oder die Homepage zu aktualisieren.
Ja.
Neue Bilder. Das rechne ich immer nicht in Arbeit ein. Termine koordinieren, Mails schreiben. Gott, was schreibt man? Mails.
Ja.
Und oft halt nebenbei. Ja. Wenn man auf dem Klo sitzt, in der Bahn oder an der Kasse bei, ne?
Ja, genau. Kommt noch schnell eine WhatsApp rein mit kannst du am und dann überlegt man kurz, kurz schnell den Terminkalender und schon hat man wieder irgendwas Produktives mit dem Gehirn gemacht.
Krasses Beispiel. Ich war mit einer sehr guten Freundin in Österreich im Urlaub und fahre Auto und sie sitzt nebendran und es kommt eine WhatsApp rein. Ich habe da irgendwie mehr so eine Einspringergruppe für Sopranistinnen im Rhein-Main-Gebiet gegründet über WhatsApp. Und da schustern wir uns immer so Sachen hin und her zu, ja. Und da kam was und ich habe das so mit einem Auge gelesen, habe gesagt, Christina, antworte mal schnell. Warte mal, September. Ja, da kann ich. Antworte mal schnell, dass ich das mache. Während wir im Urlaub waren und ich gefahren bin, habe ich auch gedacht, sag mal, spinnst du? Auf der anderen Seite.
Und dann sage ich, habe jetzt Urlaub. Ich bin jetzt nicht erreichbar. Ne?
Aber auf der anderen Seite, da singe ich jetzt seit 3 Jahren. Da habe ich jedes Jahr 2 Konzerte. Also es ist natürlich immer die Sache, ja.
Ja. Klar, das bestätigt einen dann auch so darin, dass man halt sagt, ja, ich möchte aber immer produktiv sein, immer erreichbar und so. Ja. Ja, ich wurde auch gestern während einer Theaterprobe angerufen auf dem Handy. Und zwar einfach, ich habe es nur gehört, weil ich vergessen habe, lautlos zu machen. Ich mache es immer lautlos während der Proben. Und deswegen bin ich dran gegangen. Und das war dann auch tatsächlich die Anfrage für einen weiteren Auftritt für ein ganz anderes Projekt. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, gut, dass ich dran gegangen bin, aber gleichzeitig, wie blöd, dass ich da jetzt die Probe unterbrechen musste, um an mein Handy zu gehen. Und Gehirn schon wieder viel zu voll. Und das ist wirklich so eine Gratwanderung.
Also was ich mittlerweile schaffe, ist tatsächlich zu sagen, nee, dieses private Event ist mir jetzt viel wichtiger oder ich gucke, dass ich meinen Urlaub nicht verschiebe und das und jenes. Ja. Das schaffe ich mittlerweile. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich sage, ja, pff, mir doch egal. Ja.
Hast du Tricks, wie du das dann trotzdem hinkriegst? Also, dass du dann trotzdem sagst, so, ich setze mich jetzt aufs Sofa, ich lese jetzt ein Buch. Schmeißt du dann dein Handy aus dem Fenster oder wie kommst du dann doch irgendwie?
Leider nicht.
Ach so.
Ich wäre total gern so eine Person, die dann das Handy ausmacht. Weißt du, es gibt ja so Leute, ich habe von denen gehört, die machen das Handy komplett aus und lassen es auch über Nacht.
Kann ich auch nur im Urlaub, ja.
Ja, und fahren dann irgendwie 2 Wochen weg, kann ich nicht. Ich denke dann immer, ach, ich will ja auch Fotos machen und ich will die jetzt auch zeigen. Das mache ich ja auch gern.
Ja, ja.
abends lege ich das manchmal einfach nicht, nehme ich es einfach mal nicht mit auf die Couch, das reicht ja schon.
Ja.
Dass ich nicht, wenn ich eine Serie gucke, noch nebenbei Unterricht vorbereite. Das mache ich ja auch gern. Nebenbei, ne? Noch irgendwas durchgucken. Das geht schon. Und wenn tatsächlich, wenn ich unter Menschen bin, dann geht das sehr, sehr gut. Wenn ich alleine abends auf der Couch sitze, das ist schwieriger. Wenn mein Freund mit dabei ist, das geht gut.
Ich habe mir angewöhnt, oder was heißt angewöhnt, ich habe es einfach schon immer so gemacht und habe es dann auch irgendwann als bewusste Entscheidung genommen, dass ich kein Mail-Programm auf meinem Handy habe. Ich kann auf dem Handy quasi keine Mails abrufen.
Ja.
Ich könnte das über einen Browser und dann umständlich mein Passwort eingeben, was ich aber auch nicht auswendig kann. Das heißt, ich kann über mein Handy keine Mails abrufen. Und das habe ich tatsächlich irgendwann mal mir dann selber auch gesagt, ich möchte, dass es so bleibt. Wer wirklich was ganz Dringendes von mir will, der erreicht mich per WhatsApp, Signal, sonstige Messenger oder kann mich anrufen. Und wenn es nicht so dringend ist, kann man mir eine Mail schreiben. Und dann kann ich mich aber eben wirklich bewusst zu Hause an den Rechner setzen und sagen, jetzt bearbeite ich Mails.
Das ist gut. Die Idee hatte ich tatsächlich auch schon. Mein Problem ist ja, ich setze mich nicht so oft an den Rechner und fahre den hoch, weißt du?
Das ist
für
mich
so eine Art Überwindung. Ich mache den Laptop jetzt auf. Ist total blöd. Das fängt ja schon an, der Schreibtisch muss frei sein. Das, weißt du, dass ich den Laptop hin oder den Küchentisch oder so irgendwas. Ja, das ist für mich tatsächlich vielleicht aber auch so ein Gedankenspiel irgendwie, weil dann beginnt es für mich Arbeit zu sein. Und wenn ich es am Handy mache, da läuft es ja nebenbei. Ich glaube, ich rede
ja,
mir
genau,
ein, das wär dann ja nicht so viel Arbeit.
Ah so. Nee, es war jetzt auch nicht als Ratschlag gemeint, sondern einfach nur so, das funktioniert bei mir ziemlich gut, weil ich kriege viele E-Mails und von verschiedenen Ecken kommen dann Anfragen und so weiter und da möchte ich auch gern die Ruhe haben, mich hinzusetzen und mit meinem Terminkalender und so weiter. Und ich arbeite aber halt auch tatsächlich viel am Laptop, also für verschiedenste Projekte. Das heißt, es ist bei mir nicht so eine Überwindung, das Ding aufzuklappen, das steht eh immer da.
Ja. Ja, ja, aber den Gedanken hatte ich auch schon mal, dass das Sinn machen kann. Ja.
Ja.
Soll ich mal drüber nachdenken, ja.
Du hast ja jetzt auch zweimal eine Corona-Erkrankung gehabt, ne? Glaube ich zweimal mindestens.
Zwei von denen ich weiß, genau.
Ja, und hast dich dann auch stimmlich da wieder irgendwie durcharbeiten müssen, oder? Also das hat ja wahrscheinlich was gemacht mit deiner Stimme.
Ja, ja. Ja, nicht nur mit der Stimme selbst, mit dem ganzen Körper. Also beim ersten Mal hatte ich es richtig heftig. Jetzt so im Nachhinein würde ich auch sagen, ich hatte das noch monatelang danach gespürt. Also ich habe tatsächlich so kreislaufmäßig hab ich das mitgenommen. Aber auch eine dumme Geschichte wieder. Da sind wir beim gleichen Thema. Ich hatte eine erste szenische Probe für Figaro. Sonntags und montags denke ich, boah, was ist hier los? Corona. Dachte so, Leute, es ist jetzt irgendwie doof. Aber es ist noch nicht so schlimm. Ich glaube, nächste Woche bin ich wieder da. Ich lag natürlich gute zwei Wochen flach und bin eigentlich viel zu früh wieder in die szenischen Proben und habe, glaube ich, mit einer knappen Woche szenische Proben dann die Vorstellung gesungen.
Oh wow.
Und hatte Susanna gemacht. Also das ist so eine der längsten Opernpartien, die es überhaupt gibt. Du bist nur auf der Bühne. Es ist sau anstrengend, dann springst du mit Cherubino noch irgendwie um dieses blöde Fenster. Ich hatte dann auch meine Pulsuhr mal an, ne? Diese Smartwatch, was man da so hat. Und dann gemerkt, oh, ich singe Duett 150. Okay, es geht ein bisschen hoch. Also das habe ich schon gemerkt. Und die Stimme war da noch okay. Danach ging es ja bergab, als der Husten dann sich gelöst hat. Ne? Du hustest ja wie so ein Depp Tag und Nacht. Und die Stimme war einfach nur so, da. Ja, das hat einfach gebraucht, bis man dann wieder da ist und der Körper vor allem auch fit ist. Also ne, bis der Körper wieder in der Lage ist, die Stütze zu aktivieren, die Atmung richtig zu machen und so weiter. Ja, das dauert einfach ein bisschen.
Ich habe es jetzt vor allem angesprochen wegen dem Thema, was wir vorher hatten, ne, mit der Produktivität, weil das ja etwas ist, was dich ja quasi bremst. Und wo man sich dann aber eben auch selber sagen muss, ich brauche jetzt Zeit zum Heilen. Ich müsste jetzt eigentlich zwei Wochen mich komplett ausklinken. Aber auch das ist in diesem Beruf und in dieser Kunstwelt eigentlich unmöglich, dass man einfach mal sagen kann, ich bin jetzt zwei Wochen weg und guck erst mal nach mir selber. Ne?
Ja, Also ich weiß, die ersten Tage, da ging es mir richtig dreckig, da konnte ich gar nichts. Ich hatte Fieber und auch wirklich hoch und lange. Und da habe ich dann schon gesagt, okay, jetzt kannst du gar nichts machen. Aber ich glaube, nach einer Woche, da ging es mir nur noch mittelscheiße, habe ich dann angefangen, meine Rezitativtexte mir reinzuhämmern und zu sagen, so, nee, du musst die ja auswendig können, wenn du das bald übst. Auch so bescheuert. Ja, ja, ja. Mhm. Das zeigt sich ja da wieder, ne? Was wir
Wahnsinn,
verhindern.
Ja, ja.
Aber dann hatten wir Sommerferien, dann hatte ich auch nicht, musste ich auch nicht unterrichten und ich habe das schon noch gemerkt. Und dann war ich echt so, da lag ich flach. Ja.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du unterrichtest. Was unterrichtest du denn und wen unterrichtest du da so?
Jeden und alles. Ich unterrichte, ich fange mal quasi vom Alter her unten an. Ich unterrichte Eltern-Kind-Kurse. Also man kann mit seinem Kind oder seinem Enkel oder so weiter zu mir in die Kurse kommen am Konservatorium. Da mache ich Musikgarten, da mache ich musikalische Früherziehung. Das sind so die 4-, 5-, 6-Jährigen. Dann bin ich in Grundschulen, auch übers Konservatorium. Dann habe ich Gesangsschüler und Schülerinnen. Mein Jüngster ist 7 Jahre alt. Die Älteste, die ich jetzt da habe, ist um die 50 irgendwie. Genau, und dann habe ich noch ein paar Privatschülerinnen. Genau, also Gesang und elementare Musikpädagogik unterrichte ich, ja.
Und gibst du da in Anführungszeichen nur Techniken weiter oder gibst du da zum Beispiel eben auch sowas weiter wie, hey Leute, mach dein eigenes Ding, lass dir nicht so viel von diesem Leistungsdruck erzählen? Oder also ist das auch so ein bisschen Arbeit mit Menschen?
Nicht nur ein bisschen.
Ah, ja.
Also tatsächlich, witzig gerade das Thema, hatte ich heute Morgen nochmal mit jemandem. Wenn du in den Raum für Gesang reinkommst, steht da auch immer so eine Packung Tempos, weißt du? Das hatte ich zum Beispiel bei meiner Gesangslehrerin, das stand bei Klavier nie. Da hätte ich öfter mal Grund zu, oder der Lehrer vielleicht Grund zu heulen gehabt bei meinem Klavierspiel.
Oh nein.
Wieder nicht gut. Nee, aber Klavierspielen ging ja immer, also auch wenn ich irgendwie, wenn es daheim gerade kacke war, irgendwas war doof, das kann man, finde ich, ziemlich gut gelöst betrachten. Das geht bei Gesang nie. Mhm. Es kommen oft Schülerinnen rein und da frage ich, und wie geht's dir heute? Weil du kannst nicht anfangen zu singen, wenn irgendwas richtig Schlimmes passiert ist. Das muss erst mal raus. Und ich frage auch immer erst, und wie geht's, wie war deine Woche? Und dann quatschen die auch erst mal. Und es muss auch sein. Mhm. Ja.
Du bist also nicht nur Lehrerin, sondern auch ein bisschen Therapeutin.
Ich glaube, da kann mir jeder zustimmen, der Gesang unterrichtet, oder Musik sowieso unterrichtet. Aber ich glaube, speziell Gesang, ja, man ist auch ein bisschen Therapeut, Therapeutin, ja. Man darf nicht zu weit gehen und muss, glaube ich, auch manchmal dem Schüler oder der Schülerin sagen, hier,
ja, ne, klar,
weiter nicht. Aber so ein bisschen doch schon.
Das ist aber auch schön. Also ist ja, das gehört ja mit dazu, auch zum Musikmachen, zum Kunstmachen, ist ja immer ganz nah am eigenen Wesen, an den eigenen Emotionen dran. Damit muss man ja auch umgehen können. Also
total,
ist ja schön, dass
total.
Es da einen Raum gibt, wo das sein darf. So.
Ja, ja, mir hat jetzt gerade eine Schülerin gesagt, die ist Doktor der Chemie und kommt eben zum Singen, also was ganz anderes. Der andere Beruf, also ihr Beruf ist eher, ja, sehr clean, ne, und so ein bisschen einfach klar strukturiert und dann kommt hier die Kunst. Und die hat letztens gesagt, Sonja, weißt du, das hier, das ist mein Safe Space. Und ich weiß, ich kann hier kommen und dann kann ich hier auch mal was bequatschen und wir singen und ich komme raus und es ist gut. So, und dann dachte ich, ah, wie schön.
Ja. 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 Voll das Kompliment auch, ja, super. Ihr macht auch Auftritte oder Konzerte in dem Konservatorium?
Mhm, genau, ja.
Also dann die SchülerInnen oder auch du selber? Also das,
beides,
ja?
Beides, genau. Wir hatten jetzt letzte Woche so ein Afterwork-Konzert. Da gibt es auch immer Wein im Angebot. Hier in Mainz ist ja eine Weingegend auch. Da haben dann verschiedene Dozenten und Dozentinnen konzertiert. Und da war wirklich ein gemischtes Programm von Jazz über Klassik und dann was Euphonium und alles Mögliche. Und so ganz kurz und der Raum war gerappelt voll, ist total cool. Wir haben aber auch ganz normal so Schülerkonzerte, dann offenes Podium. Das ist so ein ganz kleiner Rahmen, da kann man mal hin, um mal so erste Auftrittserfahrung zu sammeln, sich mal auszuprobieren.
Ja, ist ja auch cool, wenn man auf was zuarbeiten kann im Unterricht, ne?
Ja.
Cool. Du hast ein Duo mit einer Pianistin. Da macht ihr diese Liederabende, die du schon erwähnt hast. Erzähl gerne mal, was ist das für ein Projekt oder woher kennt ihr euch?
Na, ein Projekt ist eigentlich gar nicht so. Ich habe mal, was war denn das? In Wiesbaden so ein Open-Air-Operetten-Gedöns gemacht und sie sprang ein als Pianistin. Und hat mich dann wiederum empfohlen an so eine Opernkompanie. Da singe ich seither, seit 2017 ist es, glaube ich, jedes Jahr. Und irgendwann habe ich sie wieder getroffen und gesagt, ach, danke, dass du mich empfohlen hast. Sie hat mich ja nur einmal so im Schnelldurchlauf irgendwie kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du Lust, dass wir mal was zusammen machen? Da ist er, ja, auf jeden Fall. Und seither, ja, spielen wir zusammen.
Und ihr habt jetzt eine CD aufgenommen zusammen, die heißt Licht der Welt.
Genau, das war auch während Corona mit den ganzen, ne, Neustart und hier, ja, und so weiter. Die haben wir dann ein bisschen aufgepimpt mit Start Next und dann hatten wir genug Kohle zusammen und haben dann eine CD gemacht, genau.
Aber ihr tretet auch immer noch zusammen auf?
Ja.
Ah ja, okay, also das ist ein laufendes Projekt, das ist ja schön.
Ja, cool. Also wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Wir machen eben, ist eine Weihnachts-CD mit Liedern von Humperdinck und die machen wir quasi einmal im Jahr, mehrere Konzerte, so ein bisschen nochmal zum Reinkommen. Und ansonsten machen wir auch ganz verschiedene Sachen. Oder sie fragt, oh Sonja, ich soll da und da was spielen, hast du Lust, irgendwie ein paar Opernarien zu singen? Oder ich sage, hier, ich brauche hier jemand für die Buchmesse, die haben mich gefragt, kannst du schnell begleiten? Und dann gucken wir, was gerade gebraucht wird, ja.
Du hattest gerade so nebenbei bemerkt, dass du quasi da ja jetzt eben empfohlen wurdest an jemand anderes und dadurch wieder in einen Job geraten bist. Funktioniert das so für dich quasi, dass du immer wieder mal, weil du an einem am Ort A aufgetreten bist, bekommst du den Job an Ort B und dann geht's weiter zu Job C und also dass das so aufeinander aufbaut?
Bei mir funktioniert es fast ausschließlich so. Ich weiß nicht, ich kenne Leute, die singen irgendwie wo vor und dann dring, kommt dann danach ein Rattenschwanz. Bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwo war, dann werde ich da eigentlich auch immer wieder engagiert und dann irgendwie empfohlen. Oder mal schnell ein Einspringer oder das oder jenes. Also so ist es bei mir, ja.
Ja, und man lernt dann wieder neue Leute kennen und
ganz genau.
Wiederum Leute und
ja.
Und dann wird es so ein Selbstläufer, ja, schön. Cool. Was sind denn aktuelle Projekte oder was steht jetzt so als nächstes an?
Ich darf Chorgästin sein in Koblenz am Theater. Die machen jetzt gerade Nixon in China. Wer kennt die Oper nicht? Ja, ich kannte sie nicht.
Und ja, ich habe jetzt auch mal wissend genickt.
Ja, ich kenne die auch mal. Oder wenn andere Leute mir sagen, was sie singen und ich denke, aha, das kann auch.
Ja, klar.
Ich bin halt Sopran, was weiß ich, was du singst.
Ja, Sopranwitze, ja.
Ja, wie es halt so ist. Und genau, das ist total spannend, da freue ich mich super drauf. Vor allem, weil ich da ja schon mal war, ne? Früher, als ich noch klein war. Und es ist total schön, da zurückzukommen irgendwie. Das wird im Mai laufen. Dann habe ich zweimal Carmina Burana, da freue ich mich total drauf in der Pfalz.
Oh, geil, ich bin voll Fan von Carmina Burana.
Ich liebe es auch.
So geil. Ja.
Also ich singe einfach gerne auch hoch. Ich bin jetzt nicht so ein super leichter Koloratursopran, aber ich singe schon auch gern hoch. Das macht schon Spaß. Und ich meine, allein der Anfang, boom, 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 das ist schon geil. Und das Schöne ist, ist ja ein Kinderchor mit dabei und das ist quasi mein Kinderchor, in dem ich aufgewachsen bin. Aus meinem Dorf.
Wie cool.
Das ist ein unglaublich toller Kinderchor, wirklich super Niveau und ja, das ist einfach toll, die alle zu sehen und mit Menschen zu musizieren, die man kennt. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Und du bist die Gretel demnächst?
Im Dezember, ja. Ja, Hänsel und Gretel wird wie soll ich sagen, eigentlich immer im Winter gemacht. Ne? Ich nehme an, es ist wegen der Lebkuchen am Haus, weil eigentlich spielt es, sie sammeln Erdbeeren. Also eigentlich kann es nicht im Winter spielen. Aber ist uns völlig egal, es geht um Lebkuchen.
Die sammeln Erdbeeren? Okay.
Die sammeln am Anfang im Wald Erdbeeren, genau, und haben ein Körbchen voll. Gut, wobei, Klimaerwärmung, vielleicht gibt es jetzt langsam. Das
wird
im Dezember
Erdbeeren,
ich weiß es nicht. Eigentlich traditionell immer um die Winterszeit gespielt. Und genau, da darf ich Gretel sein. Da freue ich mich unglaublich drauf. Ich glaube, das ist einfach was, das passt wie Arsch auf Eimer.
Wo ist das?
Jetzt hast du mich erwischt. Warte mal, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das ist das.
Also die Stadt hätte mir jetzt schon gereicht, aber.
Ja, ist in so einer Scheune auf einem Hof. Das muss ich dir jetzt tatsächlich raussuchen. Das wäre so ein Punkt, an dem man schneiden kann.
Wir schneiden kurz. Ja, wir schneiden schnell.
Das kann man auch drin lassen. Findet man auf meiner Homepage.
Das ist doch ein guter Übergang, denn ich setze alle deine Links in die Shownotes dieser Folge und dann kann man einfach selber schauen, wann du wo zu sehen bist. Ja.
Genau.
Genau, also einen Instagram-Account haben wir schon ein paar Mal erwähnt und du hast eben eine Webseite, die ist auch aktuell und da findet man auch aktuelle Termine von dir.
Mhm,
und
ja.
Ich glaube auch weiter Verlinkungen dann zum Konservatorium und sowas, also da findet man alles über dich.
Ja, auch genau wo was spielt ihr. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil wir mit einem ähnlichen Projekt auch in der Außenstätte spielen. Wir machen auch noch Lady Macbeth. Da bin ich die erste Hexe. Wir haben die solistisch besetzt. Eigentlich ist das ein Hexenchor, aber wir haben das solistisch.
Ja.
Und es ist eine Wiederaufnahme. Und da freue ich mich auch total drauf. Das mit dem Theater Altes Hallenbad, die Oper Aha. Und genau, das ist auch im Herbst. Und da bin ich ein bisschen durcheinander. Wann jetzt was wo ist. Aber noch ein bisschen Zeit.
Ja, aber klingt auch echt toll, also wie viel, ne, du gleichzeitig oder jetzt in diesem Jahr zumindest noch machen darfst. Das ist ja richtig toll.
Das ist interessant zu hören, weil man selbst denkt ja immer, oh Gott, ist das genug?
Das ist viel zu wenig, ja.
Ja, total.
Ja, ja.
Und man sieht dann immer andere, ach, die haben vor Ostern so viel zu tun. Und ich bin jetzt nicht die typische Johannes-Passion-Sopranistin, ja. Das heißt, ich habe dann halt frei. Und das ist auch total gut und okay so, weil ich höre es mir dann an. Aber natürlich denke ich dann so, oh, die singen da und da. Also du hast das Wochenende frei. Darfst du das? Du machst nicht genug. Na, sind wir wieder in der gleichen Spirale, die wir vorhin hatten.
Ja, wir müssen echt aufhören, uns zu vergleichen. Ich hatte auch vor kurzem mich mit jemandem unterhalten, den ich sehr, sehr schätze. Und der hat mir von einem Projekt erzählt, was er jetzt für den Herbst plant. Und ich fand das total geil, war total begeistert und fand das super cool. Und er schloss dann aber irgendwie damit ab, naja, während ich hier ein Projekt mache, machst du halt gerade vier. Und ich dachte, ja, aber das hat doch damit gerade gar nichts zu tun.
Ja.
Das macht doch dein Projekt jetzt nicht kleiner, bloß weil ich zwei Projekte mehr habe.
Ja, also, ne? Das ist auch Projekt.
Ja, genau, das auch noch, genau.
Ja, aber vielleicht sagen manche zu mir, oh, du singst aber nur, oh, ihr macht Hänsel und Gretel aber nur im, keine Ahnung, Pfälzerwald oder irgendwas. Ich sag jetzt irgendwas, ja. die singt aber in, ja, XY, ja. Das ist zum Beispiel was, ja, ich denke auch manchmal, ach, cool, weil es einfach cool ist, am Theater zu sein und so, ne, wenn so alles so dahinter ist. Auf der anderen Seite, so freie Projekte sind einfach auch ganz geil, weil du bist freier, kannst ein bisschen mehr machen, was du willst.
Ja, genau. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du Pfälzerin bist, hören tut man es aber nicht.
Dankeschön. ich
bin ja eigentlich auch Pfälzerin und mir hört man es halt auch nicht an, weil ich kann den Dialekt nicht mal so richtig.
Aha, wir nehmen dich trotzdem auf. Woher kommst du denn?
Neustadt an der Weinstraße sitze ich gerade.
Ah, kennst
du?
Ja, natürlich.
Ach, natürlich.
Die Metropole.
Meinst du, ja? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, es ist immer noch ein bisschen hinterwäldlerisch hier. Aber
nee, ihr seid ja Vorderpfalz. Ich bin ja aus der Hinterpfalz.
Ja, ist richtig.
Ist nicht aus dem Hinterpfalz.
Ah, du bist hinterwäldlerisch.
Ja,
okay.
Ich komme aus Münchweiler an der Rotalb.
Ja.
Bei Pirmasens.
Ja.
Ja. Ja, genau, ja.
Aber sprichst du den Dialekt? Also
voll.
Sprichst du den Dialekt?
Ja,
ach so.
Ah ja, heute mal, ich bin ja richtige Pelzerin, natürlich spreche ich Pelzisch.
Ah, wunderbar. Du hast dich jetzt nur für mich in Hochdeutsch geworfen.
Ich kann auch
schön.
Ein bisschen Hochdeutsch, genau. wobei, lach jetzt nicht. Also bei uns in der Schule hat man Pfälzisch gesprochen, auch im Deutschunterricht. Also ich habe Abi auf Pfälzisch gemacht, kann man sagen.
Wow.
Und für mich war das schon so ein bisschen komisch, als ich nach Mainz gezogen bin. Und ich meine, Mainz ist jetzt ja auch nur ein bisschen Pfälzisch
leid. Ist halt größer. Ist halt eine größere Stadt.
Ja, aber die haben ja auch, die echten Mainzer haben ja schon auch einen Dialekt.
Entschuldigung, bei uns geht gerade kurz die Welt unter, deswegen musste ich gerade aus dem Fenster schauen.
Wir hatten das
falls
vorhin
man jetzt
schon.
Regen hört, ist es Regen, ja.
Mhm.
Wow.
Wir hatten das vorhin, ja, ist krass, ne? Ja. Genau, Mainz und die richtigen Mainzer und Mainzerinnen, die sprechen ja auch so ein Dialekt, aber halt nicht ganz so stark. Aber klar, im Studium musste ich ja Hochdeutsch reden, ich kann das auch. Aber ich bin immer so hin und her geswitcht, ne? Haben wir jetzt Hochdeutsch geredet, dann war meine Schwester dran. Ja, hallo, ja, hast du morgen noch das und das gemacht?
Ja. Sehr schön. Ja, ich verstehe natürlich alles. Meine Eltern haben halt nie mit mir Pfälzisch gesprochen. Meine Mutter ist auch gar nicht Pfälzerin.
Ah, ja.
Ich habe es bei meinen Großeltern viel mitbekommen. Die waren Dialektsprecher. Und da habe ich dann auch viele so alte pfälzische Begriffe noch gelernt und so. Das finde ich auch irgendwie total schön. Das bewahre ich mir so auf. Aber immer, wenn ich es versuche zu reden, dann mache ich einfach Fehler rein. Und ich kann das nicht flüssig. Ich könnte höchstens halt immer mal so einen Satz zwischenreihen. Manche Leute hören es mir dann doch an, weil ich halt nett sage statt nicht oder des statt das oder sowas. Das kommt dann schon mal rein. Aber ansonsten werde ich auch oft gefragt, woher ich komme, obwohl ich dann aus demselben Bundesland bin, ja.
Ja, ja, wobei ich glaube, wenn man jetzt jemanden fragt, so aus dem hohen Norden, die hören das total, dass man zumindest
Mittel-Süd-Deutschland
her ist. Ja, ja.
Das ist richtig, ja, das stimmt. Was machst du denn so abseits von der Musik gern? Auf Instagram steht was von Schildkröten.
Ich habe zwei Schildkröten, ja.
Das ist zwei
ich
Schildkröten.
Ich esse gerne Schildkröten. Nee, ich habe zwei
was?
Schildkröten. Was? Ich habe zwei Schildkröten. Ich habe mir nämlich mal überlegt, oh, ich hätte gerne ein Haustier. Und da war ich dann schon ein paar Jahre her. Ich war Single und dachte, ach, so irgendwas, so ein bisschen, ne? Zum Liebhaben, ne? Ja, ja, aber Katze und so, das ging ja alles nicht. Und ich bin auch einfach zu oft weg. Und Hund natürlich sowieso nicht. Und ein Hamster, da hatte ich, glaube ich, noch eine Einzimmerwohnung. Naja, ist jetzt auch nicht so ideal. Aber im Haus ist ein Garten dabei. Und dann dachte ich, googelst du mal, was so gibt. Und irgendwie zieht es mich immer zu den exotischen Sachen hin. Und ja, dann wurde es eine Schildkröte und dann irgendwann noch eine zweite, genau.
Und die wohnen im Garten jetzt in so einem eigenen...
Genau, Doppi und Rosi, die wohnen im Garten mit Frühbeet.
Doppi und Rosi.
Ja, genau, also Rosi
ist... Das befürworte ich.
Ja, ja, Rosi hat mein Neffe gesagt, hat gesagt, die erste Schildkröte hieß Morla. Ich weiß nicht, ob du die unendliche Geschichte kennst.
Natürlich,
ja.
Die uralte Morla.
Genau, die uralte Morla. Entweder ist die abgehauen oder wurde geklaut. Das weiß ich noch nicht so richtig. Mhm. Auf jeden Fall war sie weg. Und mein Neffe war damals 5 oder 6 und sagte, Tanti, hol dir doch einfach wieder eine Schildkröte. Also ich hätte gern, dass du dir wieder einholst. Und dann nennst du sie Rosi. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt dagegen sagen?
Ja, du hast ja schon alles beschlossen, ne?
Genau.
Ja. Und das war dann Rosi. Ich dachte jetzt, Cassiopeia fehlt vielleicht noch.
Ja, das stimmt, genau. Aber das gibt es so oft. Das ist inflationär. Nee, genau. Dann kann
ja, wahrscheinlich heißen alle Schildkröten Cassiopeia. Das stimmt, ja.
Genau, und dann kam Dobby noch dazu. Und die sind jetzt tatsächlich gerade noch im Winterschlaf. Die wecke ich jetzt nächste Woche auf.
Ach, stimmt. Die halten ja Winterschlaf. Ja, ich habe eine Bekannte, die hat eine Schildkröte, die heißt Otto, ist aber eine Dame, wie sich irgendwann herausstellte.
Das ist das Schwierige.
Ist aber trotzdem immer noch der Otto. Also das bleibt jetzt halt so. Wenn das 20 Jahre lang der Otto ist, dann ist das halt der Otto.
Das ist halt der Otto. Weißt du, wie wir machen? Ja. Mhm. Ja, das könnte hier auch noch kommen. Dann ist es halt der Rosi.
Ja, das passt auch. Ja, ja. Genau, meine Eingangsfrage war eigentlich, und dann bin ich zu Schildkröten abgedriftet, was machst du abseits von Musik, Schildkröten füttern? Ja.
Gute Frage, was mache ich, also ich sage mal, was mache ich gerne, weil was mache ich abseits von Musik? Ja, meistens nicht so viel, aber was mache ich gerne? Ich male total gerne und wenn ich wirklich Zeit habe, aber da brauche ich auch Zeit, dann sitze ich hier gerne an meinem Tisch und male.
Schön.
Aquarell oder ich zeichne gern oder irgendwie sowas. Ich bin sehr gerne draußen. Was mache ich noch? Ich sehe einfach gerne Dinge und setze mich gerne ins Café oder sitze am Rhein. Ich bin auch gerne einfach so unterwegs in Museen und so Sachen. Ich tanze gern. Ja, natürlich. Und dann geht man natürlich in Konzerte und Theater und Dinge, ne? Das hat aber irgendwie fast schon wieder mit Beruf zu tun.
Ja, stimmt. Fast. Ja, es ist mal schwer, das dann komplett zu trennen, ja. Ja.
Ich gehe gern essen. Gutes Essen ist was Gutes.
Ja, definitiv. Ja, schön. Ich wäre jetzt langsam am Ende meiner Fragen. Wir nehmen auch schon eine ganze Weile auf. Mhm. Ich habe ja am Ende immer noch eine letzte Frage. Soll ich die mal stellen?
Stell sie mal.
Was wünschst du dir?
Und das haust du jetzt einfach so raus, ohne Kontext?
Ja. Ja. Da bin ich hart wie Gummi, hat mein Opa immer gesagt.
So, dann sind wir beide Pelzer wieder, oder?
Ja, genau.
Ja. Also, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir für mich weniger Stress und dass ich, was wir jetzt heute ja ganz oft hatten, dass ich besser faulenzen kann, mir das erlaube. Das wünsche ich mir für mich. Beruflich wünsche ich mir noch ganz viele tolle Rollen und Konzerte und Konzertorte. Es gibt noch einfach ganz viele Dinge, die ich gern machen will. Und da ist mir auch, ehrlich gesagt, scheißegal. Gott, ich sag ganz oft Scheiße und so Sachen, ne? Es tut mir
das
leid.
Hier wird nichts gepiepst. Das bleibt genau so drin.
Gut, also das ist mir dann scheißegal, wo das jetzt ist, ob das jetzt ein Riesenhaus ist oder mit wem. So, weißt du, es gibt so Sachen, ach, da habe ich Bock drauf, die noch zu machen. Das hört sich an, als wäre so mein Lebensende, ne? Am Ende meiner Karriere will ich mir das.
Nee, aber das möchte ich gerne noch erreichen, ja.
Genau. Sonja 88 wünscht sich. Nee, es gibt so Sachen, das sind wirklich so Dinge, wo ich sage, das würde ich gerne erreichen. Also ich habe jetzt keine spezielle Rolle, aber so manche Sachen, wo ich denke, ah, vielleicht mal noch das zu singen oder dass es einfach irgendwie weitergeht, dranbleiben. Ich glaube, dieses so ein bisschen streben und dranbleiben und wach bleiben, das ist so das, was da habe ich Bock drauf, ja.
Schön, das klingt gut. Wir sind, glaube ich, gleich alt. Bist du auch Jahrgang 88?
Ja.
Bist du schon 35 oder wirst du 35?
Ich werde im Oktober.
Ah, ich werde im Mai. Siehst du, ich bin ein kleines bisschen älter.
Das zählt kaum. Genau.
Nee, merkt man nicht. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Fand es ein ganz interessantes Gespräch, weil für mich ist es immer toll, wenn ich mal auch in so andere Kunstwelten reinschnuppern darf. Ich finde es wahnsinnig spannend, was du jetzt über die Opernwelt zum Beispiel so erzählt hast. Und finde es total schön, was du machst. Finde dich total sympathisch.
Danke, ebenso.
Und deswegen wünsche ich dir schon mal rundum alles Gute.
Vielen Dank.
Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch hier.
Ja, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß. Danke.
Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Liked und teilt Beiträge, zum Beispiel auf Instagram. Ihr findet immer alle Links in den Shownotes dieser Folge. Falls ihr diesen Podcast auch finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr ebenfalls mal in die Shownotes schauen. Da gibt es einen Link zur Seite Unterstützen. Da findet man verschiedene Möglichkeiten, wie das geht. Vielen herzlichen Dank und bis bald!